Kapitel 86. Die Gebete der Veden in Person. König Parikshit stellte Shukadev Goswami als nächstes eine Frage über ein Thema, das für das Verstehen der spirituellen Philosophie von großer Bedeutung ist. Diese Frage lautete: Das vedische Wissen behandelt hauptsächlich die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Wie kann es dann also die Transzendenz erfassen, die jenseits der Reichweite der materiellen Erscheinungsweisen liegt? Der Geist ist materiell, und die Worte sind materielle Klangschwingungen. Wie also kann sich das vedische Wissen, das mit materiellen Klangschwingungen die Gedanken des Geistes ausdrückt, mit dem Thema der Transzendenz befassen? Um ein Objekt zu beschreiben, muss man seinen Ursprung, seine Eigenschaften und sein Wirken beschreiben. Und dies ist nur möglich, indem man materielle Worte gebraucht, die die Gedanken des materiellen Geistes ausdrücken. Unser Ausdrucksvermögen geht nicht über den Bereich der materiellen Eigenschaften hinaus. Aber das Brahman, die absolute Wahrheit, hat keine materiellen Eigenschaften. Wie kann das Brahman, die absolute Wahrheit, dann mit unseren Worten beschrieben werden? Ich begreife nicht, wie es möglich sein soll, die Transzendenz durch solche Ausdrücke materieller Klangschwingungen zu verstehen. König Parikshit stellte seine Frage mit der Absicht, dass Shukadev Goswami erklären würde, ob die Veden die absolute Wahrheit letztlich als unpersönlich oder als persönlich beschreiben. Wenn man im spirituellen Verständnis fortschreitet, erkennt man die drei Aspekte der absoluten Wahrheit. Das unpersönliche Brahman, den Paramatma im Herzen eines jeden und schließlich die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna. Die Veden behandeln drei verschiedene Bereiche von Tätigkeiten. Karma Kanda, das heißt Tätigkeiten nach den Anweisungen der Veden, durch die man allmählich so weit geläutert wird, dass man seine wesenseigene Stellung erkennt. Jnana Kanda, das heißt der Weg, sich der absoluten Wahrheit durch philosophische Spekulation zu nähern. Und Upasana Kanda, die Verehrung der höchsten Persönlichkeit Gottes und manchmal auch der Halbgötter. Die Halbgottverehrung, wie sie in den Veden beschrieben wird, macht es notwendig, dass man die Beziehung der Halbgötter zur Persönlichkeit Gottes versteht. Die höchste Persönlichkeit Gottes hat viele Teile. Die einen bezeichnet man als Svangsa, seine persönlichen Erweiterungen, und die anderen als Vipinangsa, die Lebewesen. All diese Erweiterungen, sowohl die Svangsas als auch die Vipinangsas, haben ihren Ursprung in der Persönlichkeit Gottes. Die Svangsa-Erweiterungen werden Vishnu-Tattva genannt und die Vipinangsa-Erweiterungen Jiva-Tattva. Die Halbgötter gehören zum Jiva-Tattva. Die bedingten Seelen werden im Allgemeinen um der Sinnbefriedigung willen in die Tätigkeiten der materiellen Welt versetzt. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, wird deshalb zur Einschränkung derer, die zu stark nach bestimmten Arten der Sinnenbefriedigung trachten, manchmal die Verehrung von Halbgöttern empfohlen. So empfehlen die vedischen Schriften zum Beispiel denjenigen, die unbedingt Fleisch essen wollen, die Verehrung der Göttin Kali. Wenn sie die Göttin Kali entsprechend den Regeln des Karma Kanda verehren und ihr eine Ziege und kein anderes Tier opfern, dann erst ist es ihnen erlaubt, Fleisch zu essen. Der Zweck dieser Anweisung ist nicht etwa, das Fleischessen zu fördern, sondern sie soll einfach denjenigen, die sich nicht einschränken wollen, eine Möglichkeit geben, unter ganz bestimmten Bedingungen Fleisch zu essen. Deshalb ist die Halbgottverehrung nicht dasselbe wie die Verehrung der absoluten Wahrheit, aber sie erlaubt es einem auf indirekte Weise, allmählich auf die Ebene zu kommen, wo man die höchste Persönlichkeit Gottes anerkennt. Dieser indirekte Weg wird in der Bhagavad Gita als Avidhi bezeichnet, das heißt als nicht autorisiert. Weil die Verehrung der Halbgötter also nicht autorisiert ist, betonen die Unpersönlichkeitsphilosophen die Meditation über den unpersönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit. Mit seiner Frage wollte König Parikshit also erfahren, was das endgültige Ziel des vedischen Wissens ist. Die Konzentration auf den unpersönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit oder die Konzentration auf den persönlichen Aspekt? Diese Frage ist wichtig, denn schließlich entziehen sich sowohl der unpersönliche als auch der persönliche Aspekt des höchsten Herrn unserem materiellen Vorstellungsvermögen. Der unpersönliche Aspekt des Absoluten, die Brahman-Ausstrahlung, ist nichts anderes als die Ausstrahlung von Sri Krishnas transzendentalem Körper. Diese Ausstrahlung erstreckt sich über die gesamte Schöpfung, und den Teil der Ausstrahlung, der von der materiellen Wolke verhüllt wird, bezeichnet man als den erschaffenen Kosmos der drei materiellen Erscheinungsweisen, Sattva, Rajas und Tamas. Wie also soll es möglich sein, dass diejenigen, die sich unter dieser Wolke, das heißt in der materiellen Welt, befinden, die absolute Wahrheit durch philosophische Spekulation erkennen können? Als Antwort auf König Parikshits Frage erwiderte Shukadev Goswami, dass die höchste Persönlichkeit Gottes die Sinne, den Geist und die Lebenskraft sowohl zum Zwecke der Sinnbefriedigung auf der Wanderung von einem Körper zum anderen, wie auch als Möglichkeit zur Befreiung von der materiellen Bedingtheit geschaffen habe. Mit anderen Worten, die Sinne, der Geist und die Lebenskraft können entweder zur Befriedigung der Sinne und zur Wanderung von Körper zu Körper gebraucht werden oder aber zum Erlangen von Befreiung. Die vedischen Anweisungen sollen der bedingten Seele die Möglichkeit zu einer durch Prinzipien geregelten Sinnenbefriedigung geben und ihr dadurch zugleich helfen, zu höheren Lebensbedingungen zu gelangen. Wenn ihr Bewusstsein dann schließlich gereinigt worden ist, erlangt sie ihre ursprüngliche Stellung und kehrt nach Hause, zu Gott zurück. Die Lebenskraft besitzt Intelligenz, und deshalb muss man seine Intelligenz so gebrauchen, dass sie über den Geist und die Sinne herrscht. Wenn der Geist und die Sinne durch den richtigen Gebrauch der Intelligenz geläutert sind, dann ist die bedingte Seele befreit. Wird die Intelligenz jedoch nicht richtig verwendet, das heißt nicht dazu, Sinne und Geist zu beherrschen, wandert die bedingte Seele aufgrund ihres Wunsches nach Sinnbefriedigung weiter von Körper zu Körper. Ein anderer Punkt, den Shukadev Goswami in seiner Antwort deutlich hervorhob, ist die Tatsache, dass der Herr den Geist, die Sinne und die Intelligenz der individuellen Lebenskraft geschaffen hat. Er hat jedoch nicht gesagt, dass die Lebewesen an sich jemals erschaffen wurden. Wie die leuchtenden Partikel der Sonnenstrahlen immer zusammen mit der Sonne existieren, so existieren auch die Lebewesen ewig als Bestandteile der höchsten Persönlichkeit Gottes. Obwohl die bedingten Seelen als Teile des höchsten Herrn ewig bestehen, werden sie manchmal von der Wolke der materiellen Lebensauffassung bedeckt und fallen in die Dunkelheit der Unwissenheit. Alle vedischen Anweisungen sind dazu bestimmt, diese Dunkelheit zu vertreiben. Wenn die Sinne und der Geist des bedingten Lebewesens schließlich völlig gereinigt sind, erreicht es seine ursprüngliche Stellung, das Krishna-Bewusstsein. Und das ist Befreiung. Der erste Aphorismus oder Sutra im Vedanta-Sutra stellt die Frage nach der absoluten Wahrheit. Was ist die Natur der absoluten Wahrheit? Das darauf folgende Sutra antwortet, dass die absolute Wahrheit der Ursprung von allem Existierenden ist. Alles, was wir wahrnehmen, auch im materiellen, bedingten Leben, ist nichts weiter als eine von ihr ausgehende Erweiterung. Die absolute Wahrheit schuf den Geist, die Sinne und die Intelligenz, und daraus kann man schließen, dass die absolute Wahrheit selbst nicht ohne Geist, Intelligenz und Sinne ist. Mit anderen Worten, Sie ist nicht unpersönlich. Schon allein das Wort schuf deutet darauf hin, dass die absolute Wahrheit eine transzendentale Intelligenz besitzt. Wenn beispielsweise ein Mann ein Kind zeugt, hat das Kind Sinne, weil auch der Vater Sinne hat. Und es hat Hände und Beine, weil auch der Vater Hände und Beine hat. Deshalb heißt es manchmal auch, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Die absolute Wahrheit ist daher die höchste Persönlichkeit, die transzendentale Sinne und einen transzendentalen Geist und transzendentale Intelligenz besitzt. Wenn der Geist, die Intelligenz und die Sinne des Lebewesens von der materiellen Verunreinigung frei geworden sind, kann es verstehen, dass die absolute Wahrheit in ihrem ursprünglichen Aspekt eine Person ist. Die vedischen Anweisungen erheben die bedingte Seele allmählich auf der Erscheinungsweise der Unwissenheit zur Erscheinungsweise der Leidenschaft und von dort zur Erscheinungsweise der Tugend. Und diese Erscheinungsweise erhellte die Sicht der bedingten Seele mit genügend Licht, um die Dinge so sehen zu können, wie sie sind. Dies kann durch ein Beispiel verdeutlicht werden. Aus der Erde wächst ein Baum. Vom Baum erhält man Brennholz, und mit Brennholz kann man ein Feuer entfachen. Beim Anzünden entsteht zuerst Rauch, dann Hitze und schließlich Feuer. Das Feuer kann für viele Zwecke verwendet werden, und daher ist Feuer das erstrebte Ziel. Ebenso ist auf der grobstofflichen Stufe des materiellen Lebens die Erscheinungsweise der Unwissenheit vorherrschend. Mit der allmählichen Entwicklung vom Barbarendasein zum zivilisierten Leben weicht diese Unwissenheit und mit dem Erreichen einer zivilisierten Lebensweise wird die Erscheinungsweise der Leidenschaft vorherrschend. Auf der Stufe des Barbarendaseins in der Erscheinungsweise der Unwissenheit werden die Sinne auf sehr grobe Weise befriedigt, während in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, das heißt auf der zivilisierten Stufe des Lebens, die Sinnbefriedigung eine verfeinerte Form annimmt. Wenn man jedoch die Erscheinungsweise der Tugend erreicht, kann man verstehen, dass sich die Sinne und der Geist nur deshalb mit materiellen Tätigkeiten beschäftigen, weil sie von einem widernatürlichen Bewusstsein bedeckt sind. Wenn dieses verzerrte, widernatürliche Bewusstsein allmählich in Krishna-Bewusstsein umgewandelt wird, öffnet sich der Pfad zur Befreiung. Mit anderen Worten, es ist nicht möglich, sich mit Hilfe der Sinne und des Geistes der absoluten Wahrheit zu nähern. Die richtige Schlussfolgerung lautet somit, dass die Sinne, der Geist und die Intelligenz, solange sie sich auf der grobstofflichen Stufe der Verunreinigung befinden, das Wesen der absoluten Wahrheit nicht erkennen können. Wenn die Sinne, der Geist und die Intelligenz jedoch gereinigt sind, sind sie sehr wohl in der Lage zu verstehen, was die absolute Wahrheit ist. Dieser Reinigungsvorgang ist der hingebungsvolle Dienst, das Krishna-Bewusstsein. In der Bhagavad Gita wird unmissverständlich gesagt, dass es das Ziel des vedischen Wissens ist, Krishna zu erkennen. Und Krishna wiederum ist nur durch hingebungsvollen Dienst zu erkennen, der damit beginnt, dass man sich Krishna hingibt. Die Bhagavad Gita gibt die Anweisung, dass man ohne Unterlass an Krishna denken muss und dass man ihm liebevollen Dienst darbringen, ihn verehren und sich vor ihm verneigen muss. Nur durch diesen Vorgang kann man in das Königreich Gottes gelangen, und darüber besteht kein Zweifel. Wenn das Lebewesen in der Erscheinungsweise der Tugend durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes erleuchtet wird, befreit es sich vom Einfluss der Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft. Das Wort Atmane bezeichnet die Stufe, auf der man all die brahminischen Eigenschaften erlangt hat, die zum Studium der Upanishaden erforderlich sind. Diese vedischen Texte beschreiben auf vielerlei Weise die transzendentalen Eigenschaften des höchsten Herrn, der absoluten Wahrheit. Und eine dieser Bezeichnungen lautet Nirguna. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der höchste Herr keine Eigenschaften hat. Im Gegenteil, nur weil er Eigenschaften hat, können auch die bedingten Lebewesen Eigenschaften haben. Der Sinn des Studiums der Upanishaden besteht in der Erkenntnis, dass die absolute Wahrheit transzendentale Eigenschaften hat, die sich völlig von den materiellen Eigenschaften der Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend unterscheiden. Das ist die vedische Sichtweise. Große Weise, wie die vier Kumaras, von denen Sanaka der Führende ist, folgten diesen Prinzipien des vedischen Wissens und gelangten auf diese Weise allmählich von einer unpersönlichen Auffassung der absoluten Wahrheit zur persönlichen Verehrung des höchsten Herrn. Es wird uns daher empfohlen, dem Beispiel dieser großen Persönlichkeiten zu folgen. Shukadev Goswami gehört selbst zu diesen großen Persönlichkeiten, weshalb seine Antwort auf Maharaj Parikshits Frage maßgeblich ist. Wer den Fußstapfen solch großer Persönlichkeiten folgt, macht auf dem Pfad der Befreiung mit Sicherheit sehr leicht Fortschritte und kehrt letzten Endes nach Hause, zu Gott zurück. Dies ist der Vorgang, wie man die Vollkommenheit des menschlichen Lebens erreicht. Shukadev Goswami sagte weiter zu Maharaj Parikshit: Mein lieber König, in diesem Zusammenhang gibt es eine interessante Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Diese Erzählung ist von großer Bedeutung, weil sie sich auf Narayan, die höchste Persönlichkeit Gottes, bezieht. Sie schildert ein Gespräch zwischen Narayan Rishi und dem großen Weisen Narada. Narayan Rishi hält sich noch heute in Badarik Ashram auf, einem Ort im Gebirge des Himalaya, und er ist eine anerkannte Inkarnation Narayans. Als einst Narada, der große Geweihte und Asket unter den Halbgöttern, verschiedene Planeten bereiste, wollte er auch den Asketen Narayan in Badarik Ashram besuchen, um ihm seine Ehrerbietungen darzubringen. Narayan Rishi, die Inkarnation Gottes als großer Weiser, unterzieht sich schon seit Anbeginn der Schöpfung schweren Bußen und Entsagungen, um die Bewohner von Bharadvarsha zu lehren, wie man die höchste Vollkommenheit des Lebens erreicht und zurück zu Gott geht. Seine Bußen und Entsagungen sind beispielhaft für alle Menschen. Badarik Ashram liegt im nordöstlichen Teil des Himalaya und ist immer mit Schnee bedeckt. Auch heute noch gibt es fromme Inder, die diesen Ort während des Sommers besuchen, wenn es nicht zu heftig schneit. Einst hielt sich Narayan Rishi, die Inkarnation Gottes, in dem Dorf namens Kalapagram auf, und dort saß er inmitten vieler Gottgeweihter. Natürlich handelte es sich dabei nicht um gewöhnliche Weise, und so kam es, dass unter ihnen auch der große Weise Narada erschien. Nachdem er Narayan Rishi seine Ehrerbietungen erwiesen hatte, stellte er ihm die gleiche Frage, die König Parikshit an Shukadev Goswami gerichtet hatte. Narayan Rishi beantwortete daraufhin Naradas Frage, indem er den Fußstapfen seiner Vorgänger folgte, und er erzählte, wie diese Frage vor langer Zeit einmal auf dem Planeten Janaloka erörtert wurde. Janaloka befindet sich oberhalb der Svargaloka-Planeten, zu denen Planeten wie der Mond und die Venus gehören. Auf diesem Planeten leben große Weise und Heilige, und auch sie sprachen einstmals über dasselbe Thema, nämlich das richtige Verständnis vom Brahman und seiner wirklichen Identität. Der große Weise Narayan sprach: Mein lieber Narada, ich will dir nun von einer Begebenheit berichten, die sich vor langer, langer Zeit zutrug. Es hielten einst die Bewohner der himmlischen Planeten eine große Zusammenkunft ab, an der fast ausnahmslos alle bedeutenden Brahmacharis teilnahmen, sowie die vier Kumaras, Sanat, Sanandana, Sanaka und Sanatana. Gegenstand ihres Gespräches war das Verständnis von der absoluten Wahrheit, dem Brahman. Du selbst warst bei dem Treffen nicht zugegen, da du dich damals auf die Insel Shvetadvip begeben hattest, um meine Erweiterung Aniruddha zu besuchen. In jener Versammlung sprachen die großen Weisen und Brahmacharis in aller Ausführlichkeit über die gleiche Frage, die auch du mir heute gestellt hast. Dieses Gespräch war äußerst interessant, und es bewegte sich auf einer solch hohen Ebene, dass selbst die Veden nicht imstande waren, die auftretenden komplizierten Fragen zu beantworten. Narayan Rishi sagte also zu Narada Ji, dass dieselbe Frage, die er ihm gestellt habe, bereits bei dieser Zusammenkunft auf Janaloka besprochen worden sei. Das ist der Weg, Wissen durch die Parampara, die Schülernachfolge, zu erlangen. Maharaj Parikshit stellte Shukadev Goswami eine Frage. Shukadev Goswami bezog sich bei seiner Antwort auf Narada, der seinerseits Narayan Rishi gefragt hatte, und Narayan Rishi schließlich berief sich bei seiner Antwort auf noch höhere Autoritäten, die auf dem Planeten Janaloka residieren, wo dieses Thema von den großen Kumaras Sanat, Sanatana, Sanaka und Sanandana erörtert worden war. Diese vier Brahmacharis sind anerkannte Gelehrte der Veden und der Shastras. Ihr unbegrenzter, von Entsagungen und Bußen gestützter Wissensschatz wird in ihrem erhabenen und vorbildlichen Charakter offenbart. Sie sind sehr liebenswürdig und zuvorkommend, und für sie gibt es keinen Unterschied zwischen Freunden, Gönnern und Feinden. Weil Persönlichkeiten wie die Kumaras in der Transzendenz verankert sind, stehen sie über allen materiellen Betrachtungen und sind materiellen Dualitäten gegenüber stets gleichgültig. Bei der Diskussion, die die vier Brüder miteinander führten, wählten sie einen von ihnen, Sanandana, zum Sprecher, und die drei anderen Brüder wurden seine Zuhörer. Sanandana sagte: Nach der Auflösung der gesamten kosmischen Manifestation geht die Gesamtheit der Energie und die ganze Schöpfung in ihrer Kernform in den Körper Garbhodakashayi Vishnus ein. Dann schläft der Herr für eine unvorstellbar lange Zeit. Und wenn wieder eine Schöpfung notwendig wird, versammeln sich die Veden in Person um ihn und beginnen, ihn zu lobpreisen, indem sie seine wundervollen transzendentalen Spiele beschreiben. Dies ist mit dem Wecken eines Königs vergleichbar. Wenn der König morgens noch schläft, versammeln sich auserwählte Sänger in seinem Schlafgemach und beginnen, seine Heldentaten zu besingen. Und während der König den Ruhm seiner Taten hört, erwacht er allmählich. Die Sprecher des vedischen Wissens, die Veden in Person, tragen die folgenden Gesänge vor: O Unüberwindlicher! Du bist die höchste Persönlichkeit. Niemand kommt dir gleich, und niemand ist größer als du. Deine ruhmreichen Taten finden nicht ihresgleichen. Sei gepriesen über alles. Aufgrund deiner transzendentalen Natur besitzt du alle sechs Füllen in Vollkommenheit, und daher kannst du alle bedingten Seelen aus der Gewalt Mayas befreien. O Herr, wir flehen dich inständig an, dies gütigerweise zu tun. Alle Lebewesen sind deine Teile, und deshalb sind sie von Natur aus glückselig, ewig und voller Wissen. Doch in ihrer eigenen Unvollkommenheit versuchen sie, dich nachzuahmen und selbst der höchste Genießer zu werden. Auf diese Weise widersetzen sie sich deiner höchsten Herrschaft und werden zu Frevlern. Und genau wegen dieser Vergehen sind sie unter das Joch deiner materiellen Energie geraten, worauf ihre transzendentalen Eigenschaften der Freude, der Glückseligkeit und des Wissens von den Wolken der drei materiellen Erscheinungsweisen bedeckt wurden. Die aus den drei materiellen Erscheinungsweisen geschaffene kosmische Manifestation ist wie ein Gefängnis für die bedingten Seelen. Die bedingten Seelen kämpfen verzweifelt darum, der materiellen Gefangenschaft zu entkommen, und entsprechend ihren jeweiligen Lebensbedingungen sind ihnen bestimmte Tätigkeiten zugeordnet worden. Aber all ihre Tätigkeiten gründen sich auf das Wissen, das von dir kommt. Man kann nur fromme Werke ausführen, wenn man durch deine Barmherzigkeit dazu angeregt wird. Deshalb kann niemand den Einfluss der materiellen Energie überwinden ohne bei deinen Lotusfüßen Zuflucht zu suchen. Wir, das personifizierte vedische Wissen, beschäftigen uns ständig in deinem Dienst, um den bedingten Seelen zu helfen, dich zu verstehen. Dieses Gebet der Veden in Person macht deutlich, dass die Veden dazu bestimmt sind, den bedingten Seelen zu helfen, Krishna zu erkennen. Alle versammelten Shrutis oder Veden in Person lobpriesen den Herrn immer wieder, indem sie Jai, Jai sangen. Auf diese Weise verherrlichten sie die ruhmreichen Eigenschaften des Herrn, und die wichtigste dieser Eigenschaften ist seine grundlose Barmherzigkeit gegenüber den bedingten Seelen, indem er sie aus der Gewalt Mayas befreit und sie zu sich zurückruft. Es gibt unzählige Lebewesen in den verschiedenartigsten Körpern, von denen sich einige bewegen und andere ortsgebunden sind. Das bedingte Dasein dieser Lebewesen hat seine Ursache allein darin, dass sie ihre ewige Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergessen haben. Wenn das Lebewesen über die materielle Natur herrschen und Krishna nachahmen will, wird es sogleich von der materiellen Energie gefangen und bekommt je nach Wunsch eine der 8.400.000 verschiedenen Körperformen. Obgleich das Lebewesen ständig von den dreifachen Leiden des materiellen Daseins gepeinigt wird, hält es sich in seiner Illusion fälschlicherweise für den Herrn über alles, was es wahrnimmt. Unter dem Bann der materiellen Energie, die die drei materiellen Erscheinungsweisen repräsentiert, befindet sich das Lebewesen in einer solchen Verstrickung, dass es nicht die geringste Möglichkeit hat, frei zu werden, wenn der Herr ihm nicht gnädig ist. Das Lebewesen kann den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur nicht durch eigene Anstrengung überwinden. Doch weil die materielle Natur unter der Aufsicht des höchsten Herrn wirkt, befindet er sich jenseits ihres Einflussbereiches. Außer ihm befinden sich alle Lebewesen, von Brahma bis hinunter zur Ameise, unter der Herrschaft der materiellen Natur. Weil der Herr die sechs Füllen, Reichtum, Kraft, Ruhm, Schönheit, Wissen und Entsagung, in Vollkommenheit besitzt, steht er als einziger nicht unter dem Bann der materiellen Natur. Solange das Lebewesen nicht Krishna bewusst ist, kann es sich Gott, der höchsten Persönlichkeit, nicht nähern. Doch er in seiner Allmacht kann allen Lebewesen von innen her als Überseele Anweisungen geben. In der Bhagavad Gita gibt Krishna die Anweisung: Alles, was du tust, tue für mich. Alles, was du isst, opfere zuerst mir. Alles, was du als Spende fortgeben willst, solltest du zuerst mir geben. Und jede Art der Buße und Entsagung, die du praktizierst, solltest du für mich auf dich nehmen. Auf diese Weise werden die Karmis dazu gebracht, allmählich ihr Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Ebenso führt Krishna auch die Philosophen und gibt ihnen Anweisungen, wie sie sich ihm nähern können, indem sie zwischen Brahman und Maya zu unterscheiden lernen. Diejenigen, die dann schließlich zu reifem Wissen kommen, geben sich Krishna hin. Krishna selbst sagt in der Bhagavad Gita: Nach vielen, vielen Geburten kommt der Philosoph, der in Weisheit gründet, zu dem Punkt, wo er sich mir hingibt. Auch die Yogis werden dahin geführt, ihre Meditation auf Krishna zu richten, wie er sich in ihrem Herzen befindet. Und wenn sie sich ununterbrochen in diesem Vorgang des Krishna-Bewusstseins halten, können sie aus der Gewalt der materiellen Energie befreit werden. Aber wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, werden die Gottgeweihten, die sich von allem Anfang an mit Liebe und Hingabe im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, vom Herrn auf eine solche Weise geführt, dass sie sich ihm ohne Schwierigkeiten und ohne Abweichung nähern können. Einzig und allein durch die Gnade des Herrn ist es möglich, die genaue Bedeutung von Brahman, Paramatma und Bhagavan zu verstehen. Die Worte der Veden in Person besagen eindeutig, dass es das einzige Ziel der vedischen Schriften ist, ein Verständnis von Krishna zu vermitteln. Ebenso wird in der Bhagavad Gita bestätigt, dass das Studium der Veden einzig und allein dahin führen muss, Krishna zu verstehen. Krishna ist immer damit beschäftigt, zu genießen, sei es in der materiellen oder in der spirituellen Welt. Weil er der höchste Genießer ist, besteht für ihn kein Unterschied zwischen der materiellen Welt und der spirituellen Welt. Die materielle Welt setzt den gewöhnlichen Lebewesen Schranken, da diese stets von ihr beherrscht werden. Doch weil Krishna der Herr der materiellen Welt ist, gibt es für ihn keine Hindernisse. Die Veden erklären daher an mehreren Stellen der Upanishaden, dass Brahman ist ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. Doch die eine höchste Persönlichkeit Gottes befindet sich im Herzen eines jeden Lebewesens. Weil Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes alldurchdringend ist, vermag er nicht nur in die Herzen der Lebewesen einzugehen, sondern auch in die Atome. Als Überseele lenkt er alle Tätigkeiten der Lebewesen. Er befindet sich im Herzen und ist der Zeuge all ihrer Tätigkeiten. Er erlaubt ihnen, nach ihren Wünschen zu handeln und lässt ihnen dann die Ergebnisse ihrer Tätigkeiten zukommen. Er ist die Lebenskraft in allem, und trotzdem ist er transzendental zu allen materiellen Eigenschaften. Er ist allmächtig. Er stellt alles in meisterhafter Weise her, und durch sein überlegenes natürliches Wissen vermag er jeden unter seine Führung zu bringen. Somit ist er der Meister eines jeden. Manchmal erscheint er persönlich auf der Erde, aber gleichzeitig weilt er auch über der Materie. Weil er sich wünschte, sich in viele Formen zu erweitern, warf er einen Blick über die materielle Natur, und so wurden unzählige Lebewesen manifestiert. Alles wurde durch seine höhere Energie erschaffen, und alles in seiner Schöpfung ist offensichtlich höchst vollkommen, ohne die geringste Spur eines Mangels. Diejenigen, die aus der materiellen Welt befreit werden möchten, müssen daher die höchste Persönlichkeit Gottes, die ursprüngliche Ursache aller Ursachen, verehren. Er ist mit der Gesamtmasse der Erde zu vergleichen, aus der eine Vielzahl von Töpfen hergestellt wird. Die Töpfe werden aus Erde hergestellt. Dann stehen sie auf der Erde, und wenn sie zerbrochen sind, gehen ihre Bestandteile wieder in die Erde ein. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist die ursprüngliche Ursache aller Vielfalt in der Manifestation. Dessen ungeachtet betonen die Unpersönlichkeitsanhänger, insbesondere den vedischen Ausspruch, Sarvam Kalvidam Brahma. Alles ist Brahman. Die Unpersönlichkeitsanhänger übersehen jedoch die vielfältigen Manifestationen, die aus der höchsten Ursache, dem Brahman, hervorgehen. Sie sehen einfach nur, dass alles vom Brahman ausgeht, dass alles nach der Zerstörung wieder in das Brahman eingeht und dass der dazwischenliegende Zustand der Manifestation ebenfalls Brahman ist. Obwohl die Mayavadis glauben, der Kosmos sei vor der Schöpfung im Brahman gewesen, er bleibe nach der Schöpfung im Brahman und werde nach der Zerstörung wieder in das Brahman eingehen, haben sie nicht die geringste Ahnung, was das Brahman in Wirklichkeit ist. Der wirkliche Sachverhalt wird in der Brahma-Samhita unmissverständlich definiert. Die Lebewesen, der Raum, die Zeit, und die materiellen Elemente, wie Feuer, Erde, Äther, Wasser und Geist, bilden die Gesamtheit der kosmischen Manifestation, die als Bhur-Bhuvah-Svaha bezeichnet wird und deren Ursprung Govinda ist. Sie erblüht durch die Kraft Govindas, geht nach der Vernichtung in Govinda ein und wird in ihm bewahrt. Brahma sagt deshalb, ich verehre Govinda, die ursprüngliche Persönlichkeit, die Ursache aller Ursachen. Das Wort Brahman bedeutet das Größte von allem und der Erhalter alles Bestehenden. Die Unpersönlichkeitsanhänger fühlen sich zur Größe und Weite des Himmels hingezogen. Doch weil sie nur ein geringes Maß an Wissen haben, fühlen sie sich nicht zu Krishnas Größe hingezogen. Indes können wir selbst in unserem täglichen Leben sehen, dass wir von der Größe einer Person angezogen werden und nicht von der Größe eines Berges. In Wirklichkeit kann der Begriff Brahman nur auf Krishna bezogen werden. Deshalb sagt Arjuna in der Bhagavad Gita, dass Krishna das Parang Brahman, der höchste Ruheort alles Existierenden, ist. Krishna ist das höchste Brahman, weil er über grenzenloses Wissen, grenzenlose Energien, grenzenlose Stärke, grenzenlose Macht, grenzenlose Schönheit und grenzenlose Entsagung verfügt. Das ist der Grund, weshalb das Wort Brahman nur auf Krishna bezogen werden kann. Arjuna bestätigt, dass Krishna das Parang Brahman ist, weil das unpersönliche Brahman die Ausstrahlung ist, die von Krishnas transzendentalem Körper ausgeht. Alles ruht auf dem Brahman, doch das Brahman seinerseits ruht auf Krishna. Deshalb ist Krishna das höchste Brahman, das Parang Brahman. Die materiellen Elemente gelten als die niederen Energien Krishnas, weil durch ihre Wechselwirkung die kosmische Manifestation stattfindet, auf Krishna ruht und nach ihrer Zerstörung als feinstoffliche Energie wieder in ihn eingeht. Krishna ist deshalb die Ursache sowohl der Schöpfung als auch der Vernichtung. Sarvam Kala Vidam Brahma bedeutet, dass alles Krishna ist. Das ist die Sicht der Mahabhagavats, die alles in Beziehung zu Krishna sehen. Die Verfechter der Unpersönlichkeitslehre behaupten, Krishna sei zu vielen geworden und daher sei alles Krishna und die Verehrung von irgendetwas Beliebigem sei ebenfalls eine Verehrung Krishnas. Diese falsche Behauptung wird von Krishna selbst in der Bhagavad Gita widerlegt. Es heißt dort, dass alles zwar eine Umwandlung von Krishnas Energie ist, dass er jedoch persönlich nicht überall gegenwärtig ist. Er ist gleichzeitig gegenwärtig und nicht gegenwärtig. Durch seine Energie ist er überall gegenwärtig, doch als Energieursprung ist er nicht überall gegenwärtig. Diese gleichzeitige Gegenwart und Nicht-Gegenwart ist für unsere derzeitigen Sinne unfassbar. Doch in der Isupanishad wird gleich am Anfang eine deutliche Erklärung gegeben, die besagt, dass der höchste Herr so vollkommen ist, dass sich seine Persönlichkeit nicht im geringsten wandelt, obwohl unbegrenzte Energien und deren Umwandlungen von ihm ausgehen. Weil Krishna die Ursache aller Ursachen ist, sollten daher die intelligenten Menschen bei seinen Lotusfüßen Zuflucht suchen. Krishna gibt jedem dem Rat, sich ihm allein hinzugeben. Und das ist letztlich die Aussage aller vedischen Anweisungen. Weil Krishna die Ursache aller Ursachen ist, wird er von allen Weisen und Heiligen durch das Befolgen der regulierenden Prinzipien verehrt. Wenn die Notwendigkeit zur Meditation besteht, meditieren große Persönlichkeiten über die transzendentale Gestalt Krishnas im Herzen. Und auf diese Weise ist ihr Geist stets auf Krishna gerichtet. Wenn die Gottgeweihten ihren Geist auf Krishna fixiert haben, dann ist es völlig natürlich, dass sie in ihrer Faszination nur noch über Krishna sprechen. Über Krishna zu sprechen oder zu singen wird Kirtan genannt. Auch Sri Chaitanya empfiehlt Kirtanya Sadahari, das heißt, ständig an Krishna zu denken und über ihn und nichts anderes zu sprechen. Dies ist die Definition des Krishna-Bewusstseins. Krishna-Bewusstsein ist so erhaben, dass jeder, der diesen Vorgang aufnimmt, zur höchsten Vollkommenheit des Lebens erhoben wird, einer Vollkommenheit, die den Gedanken der Befreiung weit übersteigt. In der Bhagavad Gita rät Krishna deshalb jedem, ständig an ihn zu denken, sich in seinem hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen, ihn zu verehren und ihm Ehrerbietungen darzubringen. Auf diese Weise wird der Gottgeweihte völlig krishnaisiert, und weil er sich immer auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins befindet, geht er schließlich zurück zu Krishna. Obwohl in den Veden die Verehrung der Halbgötter, die Bestandteile Krishnas sind, empfohlen wird, muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Anweisungen nur für die weniger intelligenten Menschen bestimmt sind, die noch immer zu materiellem Sinngenuss neigen. Ein Mensch dagegen, der die Bestimmung des menschlichen Lebens auf vollkommene Weise erfüllen will, sollte einfach Sri Krishna verehren. Dies wird alles viel einfacher machen, und darüber hinaus garantiert es einem den vollen Erfolg des menschlichen Lebens. Obgleich sowohl der Himmel als auch das Wasser und das Land Bestandteile der materiellen Welt sind, steht man natürlich viel sicherer auf dem Land als in der Luft oder auf dem Wasser. Ein intelligenter Mensch stellt sich deshalb nicht unter den Schutz der Halbgötter, obwohl sie Teile Krishnas sind. Er stützt sich vielmehr auf den festen Boden des Krishna-Bewusstseins, und das gibt ihm einen soliden und sicheren Stand. Die Unpersönlichkeitsanhänger geben manchmal das Beispiel, dass man sich auch auf einen Stein oder einen Holzklotz stellen könne und dabei immer noch auf dem Boden stehe, da der Stein oder der Holzklotz ja auf der Oberfläche läge. Doch ihnen sei erwidert, dass derjenige, der unmittelbar auf der Erde steht, auf einer viel sichereren Grundlage steht, als derjenige auf einem Stein oder einem Holzklotz. Mit anderen Worten, beim Paramatma oder beim unpersönlichen Brahman Zuflucht zu suchen, gewährleistet nicht eine solche Sicherheit, wie wenn man direkt bei Krishna im Krishna-Bewusstsein Zuflucht sucht. Die Stellung der Gyanis und Yogis ist also nicht so sicher wie die Stellung der geweihten Krishnas. Sri Krishna sagt deshalb in der Bhagavad Gita, dass nur jemand, der seine Vernunft verloren hat, die Halbgötter verehrt. Und über Menschen, die sich zum unpersönlichen Brahman hingezogen fühlen, sagt das Srimad Bhagavatam, mein lieber Herr, diejenigen, die sich einbilden, durch mentale Spekulation befreit worden zu sein, sind in Wirklichkeit nicht von der Verunreinigung der materiellen Natur befreit, da es ihnen nicht gelungen ist, bei deinen Lotusfüßen Zuflucht zu finden. Obwohl sie zum transzendentalen Daseinszustand im unpersönlichen Brahman aufsteigen mögen, fallen sie mit Sicherheit wieder von dieser Stufe herab, da sie es versäumt haben, ihre Wünsche auf deine Lotusfüße zu richten. Sri Krishna erklärte also, dass die Verehrer der Halbgötter nicht sehr klug sind, da ihnen nur vergängliche und erschöpfliche Ergebnisse zuteil werden. Deshalb sind ihre nutzlosen Anstrengungen nichts anderes als ein Beweis für ihre Torheit. Die Gottgeweihten dagegen, so versichert der Herr, brauchen sich nicht zu fürchten, jemals zu Fall zu kommen. Die Veden in Person fuhren in ihrem Gebet fort. Lieber Herr, wenn man all diese Gesichtspunkte in Betracht zieht, dann sollte man angesichts der Tatsache, dass man ohnehin immer einen höher stehenden verehren muss, deine Lotusfüße verehren, und sei es auch nur aus einem Gefühl des Anstands heraus, denn du bist schließlich der höchste Herrscher über Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung. Du bist der Beherrscher der drei Welten, Bhur, Bhuva und Svar. Du bist der Beherrscher der 14 höheren und niederen Welten, und du bist auch der Beherrscher der drei materiellen Erscheinungsweisen. Die Halbgötter und die im spirituellen Wissen fortgeschrittenen Menschen hören und chanten ständig über deine transzendentalen Spiele, denn dieses Hören und Chanten hat die besondere Kraft, alle angesammelten Reaktionen auf vergangene Sünden auszulöschen. Intelligente Menschen tauchen in den Ozean deiner nektargleichen Taten und hören über sie mit großer Ausdauer. Auf diese Weise werden sie sofort von der Verunreinigung durch die materiellen Eigenschaften befreit, ohne sich harten Entsagungen und Bußen unterziehen zu müssen, um im spirituellen Leben Fortschritte zu machen. Das Chanten und Hören über deine transzendentalen Spiele ist der einfachste Weg zur Selbstverwirklichung. Einfach durch das ergebene Hören der spirituellen Botschaft reinigte man sein Herz von allen unreinen Dingen. Und so festigt sich das Krishna-Bewusstsein im Herzen des Gottgeweihten. Auch die große Autorität Bhishma Dev hat erklärt, dass das Chanten und Hören über die höchste Persönlichkeit Gottes die Essenz aller vedischen Rituale ist. O Herr, ein Gottgeweihter, der sich durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes erheben möchte, vor allem durch Hören und Chanten, entkommt schon sehr bald der Gewalt der Dualitäten des materiellen Daseins. Durch diesen einfachen Vorgang der Buße und Entsagung wird die Überseele im Herzen des Gottgeweihten sehr erfreut, und sie führt den Gottgeweihten auf dem Weg zurück nach Hause, zurück zu Gott. In der Bhagavad Gita wird erklärt, dass jemand, der all seine Tätigkeiten und Sinne in den Dienst des Herrn stellt, von Frieden erfüllt wird, da die Überseele mit ihm zufrieden ist. So wird der Gottgeweihte transzendental zu aller Dualität, wie Hitze und Kälte oder Ehre und Schmach. Befreit von allen Dualitäten erfährt er transzendentale Glückseligkeit und leidet nicht mehr unter den für das materielle Dasein typischen Sorgen und Ängsten. Die Bhagavad Gita bestätigt, dass sich ein Gottgeweihter, der ständig ins Krishna-Bewusstsein vertieft ist, keine Sorgen um seine Erhaltung und seinen Schutz zu machen braucht. Da er ständig ins Krishna-Bewusstsein vertieft ist, erreicht er schließlich die höchste Vollkommenheit. Für die Zeit, die er sich noch in der materiellen Welt befindet, lebt er sehr friedvoll und glücklich, frei von allen Sorgen und Ängsten. Und wenn er den Körper aufgibt, kehrt er nach Hause zu Gott zurück. Der Herr erklärt in der Bhagavad Gita: Mein höchstes Reich ist ein transzendentaler Ort, und wer ihn einmal erreicht, kehrt nie mehr in die materielle Welt zurück. Jeder, der auf der Stufe der Vollkommenheit steht, da er sich in jenem ewigen Reich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, hat die höchste Vollkommenheit des menschlichen Lebens erreicht und braucht nicht wieder in die leidvolle materielle Welt zurückzukehren. Lieber Herr, es ist von unumgänglicher Wichtigkeit, dass sich die Lebewesen im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, dir entsprechend den vorgeschriebenen Vorgängen wie Hören und Chanten hingebungsvollen Dienst darbringen und deine Anordnungen auszuführen. Wenn sich ein Mensch nicht im hingebungsvollen Dienst dem Krishna-Bewusstsein beschäftigt, ist es sinnlos, dass er überhaupt Lebenszeichen von sich gibt. Gewöhnlich gilt ein Mensch als lebendig, solange er noch atmet. Doch ein Mensch ohne Krishna-Bewusstsein ist mit dem Blasebalg einer Schmiedewerkstatt zu vergleichen. Der Blasebalg ist ein großer Sack aus Tierhaut, der Luft ein- und auspumpt, und ein Mensch, der sich darauf beschränkt, einfach nur in einem Sack aus Haut und Knochen zu leben, ohne sich dem Krishna-Bewusstsein, dem liebenden, hingebungsvollen Dienst zuzuwenden, ist nicht besser als ein Blasebalg. In ähnlicher Weise wird das lange Leben eines Nicht-Gottgeweihten mit dem eines Baumes verglichen, eine ungezügelte Essenslust mit der von Hunden und Schweinen und sein Genuss des Geschlechtslebens mit dem der Schweine und Ziegen. Die Erschaffung der kosmischen Manifestation wurde möglich, weil die höchste Persönlichkeit Gottes als Mahavishnu in die materielle Welt einging. Die gesamte materielle Energie wird durch den Blick Mahavishnus in Bewegung gesetzt, und erst dann beginnen die Wechselwirkungen der drei materiellen Erscheinungsweisen. Deshalb müssen wir zur Schlussfolgerung kommen, dass uns alle materiellen Gegebenheiten, die wir zu genießen versuchen, nur dank der Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes zur Verfügung stehen. Im Körper gibt es 5 verschiedene Stufen des Daseins, die man als Anamaya, Pranamaya, Manumaya, Vijnanamaya und schließlich als Anandamaya bezeichnet. Am Anfang des Lebens ist jedes Lebewesen nahrungsbewusst. Ein kleines Kind oder ein Tier ist nur dann zufrieden, wenn es etwas Gutes zu essen bekommt. Diese Bewusstseinsebene, auf der das Hauptziel darin besteht, gut zu essen, wird Anamoy bezeichnet. Anna bedeutet Nahrung. Als nächstes folgt die Stufe, auf der sich das Lebewesen des eigenen Lebens bewusst wird. Wenn man leben kann, ohne angegriffen oder zerstört zu werden, wähnt man sich glücklich. Diese Stufe nennt sich Pranamay oder das Bewusstsein, dass man existiert. Die nächste Stufe ist dadurch gekennzeichnet, dass man sich auf der verstandesmäßigen Ebene bewegt. Und dieses Bewusstsein nennt man Manomay. Die Angehörigen der materialistischen Zivilisation befinden sich hauptsächlich auf diesen drei Bewusstseinsebenen. Anamay, Pranamay, Manomay. Das erste Anliegen zivilisierter Menschen ist wirtschaftliche Entwicklung. Darauf folgt das Bestreben, sich gegen Vernichtung zu verteidigen. Und die dritte Bewusstseinsstufe ist die des mentalen Spekulierens, das heißt der philosophischen Suche nach den Werten des Lebens. Wenn man durch Fortschritte in der philosophischen Betrachtung die Ebene der Intelligenz erreicht, auf der man verstehen kann, dass man nicht der materielle Körper, sondern eine spirituelle Seele ist, kommt man durch allmähliche Fortschritte im spirituellen Leben zur Erkenntnis der Existenz des höchsten Herrn, der höchsten Seele. Wenn man seine Beziehung zu ihm entwickelt und hingebungsvollen Dienst ausführt, wird diese Stufe Krishna-Bewusstsein oder Anandamay-Stufe genannt. Anandamay ist das Leben der Glückseligkeit, des Wissens und der Ewigkeit. Im Vedanta Sutra heißt es Anandamay Bhyasat, obwohl das höchste Brahman als auch das untergeordnete Brahman, das heißt sowohl die höchste Persönlichkeit Gottes als auch die Lebewesen, sind von Natur aus voller Glückseligkeit. Solange sich die Lebewesen auf den vier niederen Stufen des Daseins, Anamay, Pranamay, Manomay und Vijnanamay befinden, sind sie immer noch durch das materielle Leben bedingt. Doch sobald man die Stufe der Anandamay erreicht, wird man zu einer befreiten Seele. Diese Anandamay-Stufe wird in der Bhagavad Gita als Brahma-Bhuta-Stufe bezeichnet. Es heißt dort, dass es auf der Brahma-Bhuta-Stufe keine Sorge und kein Verlangen gibt. Diese Stufe beginnt, wenn man die Sicht erreicht hat, dass man allen Lebewesen gleichgesinnt ist. Und diese Stufe entwickelt sich weiter zur Stufe des Krishna-Bewusstseins, auf der man sich ständig danach sehnt, der höchsten Persönlichkeit Gottes zu dienen. Dieser Wunsch nach Fortschritt im hingebungsvollen Dienst ist völlig verschieden vom Wunsch nach Sinnenbefriedigung im materiellen Dasein. Mit anderen Worten, Wünsche gibt es auch im spirituellen Leben. Aber auf dieser Stufe sind die Wünsche gereinigt. Wenn unsere Sinne gereinigt werden, lösen sie sich von den materiellen Bewusstseinsebenen, Anamay, Pranamay, Manomay und Vijnanamay und betätigen sich auf der höchsten Ebene, der Stufe der Anandamay, des glückseligen Lebens im Krishna-Bewusstsein. Die Mayavadi-Philosophen glauben, Anandamay sei der Zustand, bei dem man in den Höchsten eingegangen sei. Ihrer Auffassung nach bedeutet Anandamay das Einswerden der Überseele und der individuellen Seele. In Wirklichkeit jedoch bedeutet Einssein nicht, in den Höchsten einzugehen oder seine individuelle Existenz zu verlieren. In das spirituelle Dasein einzugehen bedeutet, dass das Lebewesen erkennt, dass es qualitativ, das heißt in Bezug auf die Aspekte der Ewigkeit und des Wissens, mit dem höchsten Herrn eins ist. Doch die wirkliche Stufe des Anandamay, der Glückseligkeit, wird erst dann erreicht, wenn man sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Dies wird in der Bhagavad Gita mit den Worten Mat Bhaktim Labhate Param bestätigt. Die Brahma-Bhuta- oder Anandamay-Stufe ist erst dann vollkommen, wenn zwischen dem höchsten und den untergeordneten Lebewesen ein liebevoller Austausch stattfindet. Solange der Mensch nicht zu dieser Anandamay-Stufe kommt, ist sein Atem wie der Atem des Blasebalgs in der Schmiede, seine Lebensdauer ist wie die eines Baumes, und er selbst ist nicht besser als die niederen Tiere, wie die Kamele, Schweine und Hunde. Das ewige Lebewesen kann niemals vernichtet werden, darüber besteht kein Zweifel. Doch wenn sich das Lebewesen in niederen Lebensformen befindet, muss es leidvolle Umstände erdulden, wohingegen es sich im hingebungsvollen Dienst für den höchsten Herrn auf der freudvollen Anandamai-Stufe des Lebens befindet. Alle oben erwähnten Bewusstseinsebenen stehen in einer bestimmten Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Obwohl sowohl die höchste Persönlichkeit Gottes als auch die Lebewesen in ihrer ewigen Existenz unter keinen Umständen beeinträchtigt werden können, besteht zwischen ihnen trotzdem ein großer Unterschied. Die höchste Persönlichkeit Gottes befindet sich immer auf der Anandamai-Ebene, wohingegen die untergeordneten Lebewesen als fragmentarische Teilchen des höchsten Herrn wegen ihrer Winzigkeit dazu neigen, auf tiefere Daseinsebenen herabzufallen. Obwohl der höchste Herr wie auch die Lebewesen auf allen Ebenen existieren, ist der Herr immer transzendental zu unseren Lebensauffassungen, unabhängig davon, ob wir materiell bedingt oder bereits befreit sind. Die kosmische Manifestation wird durch die Gnade des höchsten Herrn geschaffen und besteht durch die Gnade des höchsten Herrn. Und wenn sie vernichtet wird, geht sie wieder in das Dasein des höchsten Herrn ein. Somit ist der höchste Herr das höchste Dasein und die Ursache aller Ursachen. Es ergibt sich daher die Schlussfolgerung, dass unser Leben, wenn wir kein Krishna-Bewusstsein entwickeln, nichts weiter als Zeitverlust ist. Diejenigen, die sehr materialistisch sind und die Natur der spirituellen Welt nicht verstehen können, sind auch unfähig, das Reich Sri Krishnas zu erkennen. Für solche Menschen haben die großen Weisen einen Yoga-Vorgang empfohlen, bei dem man mit der Meditation über den Bauch, der Muladhara oder Manipuraka-Meditation beginnt und sich dann allmählich zu höheren Stufen erhebt. Muladhara oder Manipuraka sind die Sanskrit-Bezeichnungen für die Eingeweide im Bauch. Die grob materialistischen Menschen glauben, dass wirtschaftlicher Fortschritt von größter Wichtigkeit sei, da sie unter dem Eindruck stehen, dass Lebewesen existieren nur auf der Grundlage des Essens. Diese Materialisten übersehen dabei jedoch, dass all die Nahrung, die wir zu uns nehmen, und sei es noch so viel, nur Leiden wie Verdauungsstörungen oder Übersäuerung hervorruft, wenn sie nicht verdaut wird. Um die Nahrung zu verdauen, benötigen wir die Hilfe einer höheren Energie, die in der Bhagavad Gita als Vaishvanara beschrieben wird. Sri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass er in der Form der Vaishvanara für die Verdauung sorgt. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist alldurchdringend. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass er auch als Vaishvanara gegenwärtig ist. Krishna ist tatsächlich überall gegenwärtig. Der Vaishnava kennzeichnet deshalb seinen Körper mit Tempeln Vishnus. Er malt zuerst einen Tilak-Tempel auf den Bauch, dann einen auf die Brust, auf den Halsansatz, zwischen den Schlüsselbeinen, auf die Stirn und schließlich auf die höchste Stelle des Kopfes, das Brahmarantha. Die Namen der 13 Tempel aus Tilak, die den Körper des Vaishnavas kennzeichnen, sind folgende. Auf der Stirn befindet sich der Tempel Sri Keshavas, auf dem Bauch der Tempel Sri Narayans, auf der Brust der Tempel Sri Madhavas und beim Halsansatz zwischen den beiden Schlüsselbeinen der Tempel Sri Govindas. Auf der rechten Seite der Taille befindet sich der Tempel Sri Vishnus, auf dem rechten Arm der Tempel Sri Madhusudanas und auf der rechten Seite des Schlüsselbeines der Tempel Sri Trivikramas. Auf der linken Seite der Taille befindet sich der Tempel Sri Vamanadevs, auf dem linken Arm der Tempel Sri Dharas, auf der linken Seite des Schlüsselbeins der Tempel Rishikeshas, auf dem Nacken der Tempel Padmanabhas und auf dem unteren Teil des Rückens der Tempel Damodaras. Auf der höchsten Stelle der Schädeldecke befindet sich der Tempel Vasudevas. Dies ist der Vorgang, wie man über die Gegenwart des Herrn in den verschiedenen Teilen des Körpers meditiert. Doch für diejenigen, die keine Vaishnavas sind, empfehlen die großen Weisen die Meditation über die körperliche Auffassung des Lebens. Die Meditation über die Eingeweide, das Herz, den Hals, die Augenbrauen, die Stirn und dann die Schädeldecke. Einige Weise in der Nachfolge des großen Heiligen Aruna meditieren über das Herz, da im Herzen neben dem Lebewesen auch die Überseele weilt. Dies wird im 15. Kapitel der Bhagavad Gita bestätigt, wo der Herr erklärt: Ich weile im Herzen eines jeden. Für den Vaishnava ist der Schutz des Körpers Bestandteil des hingebungsvollen Dienstes, denn er benutzt seinen Körper für den Dienst des Herrn. Doch im Gegensatz zu ihm halten die groben Materialisten den Körper für das Selbst. Sie verehren den Körper durch den Yoga-Vorgang der Meditation über einzelne Körperteile wie Manipuraka, Dahara und Hridaya, wobei sie langsam zum Brahmarantra auf der Schädeldecke gelangen. Wenn ein erstklassiger Yogi die Vollkommenheit in der Ausübung des besagten Yoga-Vorganges erreicht hat, begibt er sich am Ende durch das Brahmarantra zu einem beliebigen Planeten in der materiellen oder spirituellen Welt. Auf welche Weise sich der Yogi auf einen anderen Planeten erhebt, wird ausführlich im 2. Kanto des Srimad Bhagavatam beschrieben. In diesem Zusammenhang empfiehlt Shukadev Goswami den Anfängern den Virata Purusha, das heißt die gigantische universale Form des Herrn, zu verehren. Demjenigen, der nicht glauben kann, dass der Herr mit gleichem Erfolg in der Form der transzendentalen Bildgestalt, der Archa Vikraha, verehrt werden kann, oder der nicht imstande ist, seinen Geist auf diese Form zu konzentrieren, wird geraten, die universale Form des Herrn zu verehren. Der untere Teil des Universums wird als die Füße und Beine der universalen Form des Herrn angesehen. Der mittlere Teil gilt als sein Nabel oder Bauch. Die höheren Planetensysteme, wie Janaloka und Mahaloka, sind das Herz des Herrn. Und das höchste Planetensystem, Brahmaloka, wird als die höchste Stelle seines Hauptes betrachtet. Es gibt viele verschiedene Vorgänge, die von den Weisen entsprechend der Bewusstseinsebene des Verehrenden empfohlen werden. Doch das endgültige Ziel aller Meditations- und Yoga-Vorgänge ist die Heimkehr zurück zu Gott. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, braucht niemand, der den höchsten Planeten, das Reich Krishnas oder auch nur einen der Vaikuntha-Planeten erreicht, jemals wieder zum leidvollen Leben in der materiellen Welt zurückkehren. Die vedischen Schriften empfehlen uns deshalb, die Lotusfüße Sri Vishnus zum Ziel all unserer Bemühungen zu machen. Tat Vishnu Paramang Padang. Vishnu-Loka, die Vishnu-Planeten, befinden sich jenseits aller materiellen Planeten. Diese Vaikuntha-Planeten werden als Sanatana Dharma bezeichnet, und sie sind ewig, denn sie werden niemals vernichtet, nicht einmal bei der Vernichtung der materiellen Welt. Die Schlussfolgerung lautet, dass ein Mensch, der die Bestimmung seines Lebens nicht erfüllt, das heißt, der sich nicht der Verehrung des höchsten Herrn zuwendet und nicht zu Gott zurückkehrt, den eigentlichen Sinn des menschlichen Lebens verpasst hat.